und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles Donnerstag und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge, die ich euch heute gerne mitgeben wollen würde. Und heute soll es gehen um den Ironman in Frankfurt. Naheliegend an der Stelle, der hat letzte Woche Sonntag stattgefunden. Ich bin selber vor Ort gewesen und habe so für mich schon die ganze Zeit gedacht, als ich vor Ort war, das ist, das hat ganz viel Potenzial auch für so eine kleine Junkmiles-Folge, weil ich gerne versuchen wollen würde, euch das Rennen einfach mal aus einer anderen Perspektive zu schildern, wenn man so will. Und erstmal sei gesagt, sowieso an alle, die dieses letzte Wochenende gut überstanden haben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich finde, das sind schon dann sehr besondere Bedingungen, die da überall eigentlich in Europa stattfinden. Deswegen sei da bitte auch immer Vorsicht geboten. Gleichzeitig herzlichen Glückwunsch an alle die, die am Wochenende vielleicht sogar noch sportlich unterwegs gewesen sind. Und jetzt gar nicht mal nur an alle die, die den Ironman in Frankfurt gefinisht haben, sondern auch bei all den anderen Sachen, die am letzten Wochenende stattgefunden haben. Der Drei-Länder-Giro, erinnere ich mich dran. Dann gab es diverse Triathlons, von denen ich gehört habe, die stattgefunden haben. Also ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen. Das fand ich sehr gut. Also ganz viele, also Sportlerinnen und Sportler, die geschildert haben von ihren Rennerlebnissen. Und was mich persönlich durchaus glücklich macht, ist, dass ich von ganz wenig negativen Erfahrungen oder sowas gehört habe. Also auch der Ironman in Frankfurt, ich habe keine empirischen Zahlen vorliegen, was das Age-Grouper-Feld angeht, aber wenn man sich das Profi-Feld anschaut, dann ist die Dropout-Quote zumindest gefühlt kein Stück größer als bei anderen Rennen. Und das würde ich auch ein kleines bisschen darauf schieben, und das ist eine Sache, die mich freut, dass ich schon glaube, dass diese Sportarten auch immer ein Stück weit professioneller und professioneller werden und die Vorbereitung deswegen auch ein wenig noch besser wird, als sie früher schon war, und das natürlich auch nicht immer nur sich in der reinen Leistungsfähigkeit widerspiegelt, sondern natürlich auch ein Stück weit in solchen Dingen eben wie der entsprechenden Akklimatisation an die Hitze, als aber auch die Strategie zum Trinken, als aber auch die Strategie für zum Beispiel eine sinnvolle Natriumversorgung, sowohl als auch eine sinnvolle Verpflegungsstrategie in Gedenken an die Kohlenhydrate. Und das finde ich alles richtig, richtig gut. Und das will ich auch so sagen, das freut mich immer sehr, das mitzubekommen, dass auch unter diesen Umständen vernünftig Sport gemacht werden kann. Ja, und es ist auch so ein bisschen immer dieser schmale Grat aus. Wir lesen gesellschaftlich immer gerne, dass man natürlich sich bei solchen Temperaturen nicht bewegen soll. Ja, es ist absolut auch naheliegend, dass für die Grundgesamtheit der Gesellschaft solche Temperaturen sicherlich auch enorm viele Risiken birgen. Gleichzeitig, wenn man ein richtig gut angepasster Athlet ist, mit einer soliden Leistungsfähigkeit, der sich auch nachhaltig um alle Faktoren rund um so eine Renngestaltung zum Beispiel kümmert, eben wie die angesprochenen Sachen gerade, dann zeigt das ja sehr deutlich, dass man auch unter diesen Bedingungen Sport machen kann und sogar auch dann wenn man so möchte, ich sag's jetzt mal gesamtgesellschaftlich, auch extremen Sport machen kann. Ja. Deswegen herzlichen Glückwunsch allen Finisherinnen und Finishern. Und ich würde gerne das Rennen einmal so ein kleines bisschen Revue passieren lassen, aus Profisport-Perspektive jetzt in dem Falle, und habe dann zum Abschluss, glaube ich, gleich noch ich will gar nicht sagen persönlichen Take, aber eine Botschaft, die ich gerne noch mitgeben wollen würde. Kommen wir gleich zu. Vielleicht vorweg, jeder Athlet, jede Athletin hat spätestens ab Freitag damit gekämpft, dass die Wettkampfbedingungen für Sonntag dann ja doch etwas anders waren als geplant. Also es gab die Diskussion um die Verkürzung der Strecke. Das Thema kam auf so rund um frühen Nachmittag, wabberte ein, zwei Stunden gerüchteartig vor sich hin. Beim Profi-Briefing gab es dazu noch keine Info. Beim Age-Grouper-Briefing war es dann offiziell. Dazwischen lagen ungefähr 4 Stunden. Und ich mag gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht war oder wie auch immer. Ich will da gar keine Meinung zu haben, weil ich persönlich ehrlicherweise denke, mir als Außenstehender steht es überhaupt nicht zu, sich eine Meinung zu bilden von irgendeiner Thematik, von der ich keine Ahnung habe. Ja. Und in dem Fall ist das so, da kommen ja unterschiedlichste Parteien zusammen, also der Veranstalter, klar, als aber auch die Stadt, die wiederum natürlich ein wenig den Deckmantel hat für Institutionen wie Krankenhäuser, auch für die Notdienste und alles, was dazugehört. Und da kann, also meine ganz persönliche Meinung, tut man immer gut daran oder tue ich immer gut daran, ich bleib bei persönlich, mir da einfach gar kein Urteil drüber zu bilden, weil ich habe keinen Schimmer, warum die das so gemacht haben. Also ich kenne die Beweggründe nicht und es ist auch völlig egal, ob ein Björn die kennt oder nicht. Ich bin mir sicher, dass die das sinnvoll entschieden haben und dass die da gute Gründe für haben. Punkt. Und genauso habe ich das auch ehrlicherweise an dem Freitag schon gesehen und glaube, dass da sowohl die Stadt als auch der Veranstalter verantwortungsvoll reagieren in Gedenken an die gesamte Infrastruktur vor Ort, an die ganzen Supporter vor Ort, vielleicht auch an die Zuschauer und natürlich nicht zuletzt ganz klar auch an die Athletinnen und Athleten. So. Nichtsdestotrotz ist es absolut verständlich, dass man als Athlet im ersten Moment auf jeden Fall vor einer Herausforderung steht und sich ja seit Monaten auf eine Veranstaltung vorbereitet, die auch genau dieses Format hat, welches man dann annimmt, am Sonntag machen zu müssen. Und das finde ich persönlich wirklich eine sehr große Herausforderung. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie man mit dieser Situation umgeht. Also klaut es einem die Motivation zu wissen, dass man, ich verpack's jetzt mal negativ, am Sonntag kein echter Ironman wird, weil man die Distanz dann eben doch nicht im Vollen gemacht hat? Schafft man es, relativ zeitnah den Spin zu kriegen und sich trotzdem gut vorzubereiten auf das, was dann weniger als 48 Stunden später ansteht, um da wirklich ein gutes Rennen zu absolvieren? Und so weiter und so fort. Wahnsinnig viele, vor allen Dingen auch mentale Herausforderungen natürlich in erster Linie, die da anstehen, die dann bewältigt werden müssen. Und ich persönlich finde immer, Hut ab vor jedem, der das dann auch geschafft hat, dass es richtig klasse spricht für mentale Stärke. Die mentale Stärke beschreibt sich dadurch, ungeachtet der äußeren Bedingungen sein bestmögliches Potenzial auszuschöpfen. Und in dem Falle waren jetzt gerade die äußeren Bedingungen eine gravierende Änderung erstmal der Strecke und ja, somit natürlich auch der auch mentalen Vorbereitung auf das, was dann Sonntag ansteht. Und ich fand es persönlich schön zu sehen bei vielen Athleten, mit denen ich gesprochen habe, im ersten Moment irgendwas aus Irritation, Zweifel, Frust auch, zu Recht in jeglicher Hinsicht und jetzt ungeachtet der Gründe, warum man das so entschieden hat, darf jeder Athlet frustig sein. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und im ersten Moment finde ich es auch ganz wichtig, das auch genauso rauszulassen. Das ist völlig okay. Also im Stillen bestenfalls. Jetzt nicht irgendwen dafür zu beschuldigen, der nichts dafür kann oder sowas in der Art. Aber trotzdem darf man sagen, ich bin jetzt hier gerade richtig genervt, dass das so kommt. Und dann habe ich aber auch ganz viele Athleten gesehen, die es dann irgendwann geschafft haben. Und dann gesagt haben nach wenigen Stunden, okay, alles klar, ich habe das jetzt für mich hier gerade akzeptiert, ja, dass das so ist. Und jetzt versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und das ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit am Ende des Tages, die einem gerade in diesem sehr komplexen Sport wie der Triathlon Langdistanz halt einfach sehr häufig sehr viel Gutes tun kann. Gerade diese Akzeptanz, diese neuen Bedingungen eben anzunehmen und sich dann entsprechend darauf vorzubereiten und am Sonntag auf jeden Fall trotzdem die passende Motivation zu haben, auch wenn die Begleitumstände vielleicht ein bisschen anders sind. Also an alle Starterinnen und Starter, überlegt mir für euch, wie der Prozess so gewesen ist. Und ich will gar nicht sagen, ob ihr es geschafft habt. Ihr habt es geschafft, sonst wärt ihr nicht so toll ins Ziel gekommen. Deswegen ist das ganz, ganz, ganz fabelhaft. Und ich kann mir vorstellen, da stecken viele Dinge drin in dieser Besonderheit jetzt gerade, die man auch so für den weiteren Verlauf in dem Sport, vielleicht auch im Leben, mitnehmen kann. Und das fand ich richtig gut. Ich kann sagen, im Profifeld war es genau wie im Age-Grouper-Feld. Also auch für die Profis ist das eine Geschichte, die vor der gleichen Voraussetzung stehen. Auch die denken sich, Ich habe geplant, hier am Wochenende den Ironman zu machen. Ich bin davon ausgegangen, dass das hier und da wehtut. Ich bin davon ausgegangen, dass ich da und da attackieren kann, dass ich so und so viel Vorsprung nach dem Rad habe oder Rückstand, ganz egal. Und dann so und so laufen muss, um da am Ende des Tages eine gute Platzierung, eine Quali, was auch immer, was zu holen. Und die stehen vor der gleichen Herausforderung und da war es eigentlich ähnlich. Da ist die Frage, bekommt man das bewerkstelligt, ja oder nein? So. Und auch die nehmen das, müssen diese Sache genauso annehmen, wie jeder Age-Grouper das letztendlich machen muss. Und auch die stehen vor genau den gleichen Voraussetzungen. Und auch da ist es schön zu sehen, wie so der Einzelne damit umgeht. Ne? Wie schafft man es weiterhin, den Fokus zu halten und so weiter. Und genau, da, das war auf jeden Fall etwas, was das Wochenende natürlich maßgeblich beeinflusst hat. Wenn man sich das Rennen als solches anguckt, dann muss man sagen, ist das gerade im Profibereich, war das jetzt eine Geschichte, die, ich denke auch durchaus seine Sinnhaftigkeit hatte, dass man die Strecke verkürzt hat, keine Frage. Was immer ein Stück weit dazukommt, ist aber, dass sich bei so einer erheblichen Streckenverkürzung auf jeden Fall ein Stück weit die Intensität ändert. Kommen wir gleich noch ein Stückchen zu, da belege ich das Ganze so ein bisschen mit Zahlen. Und das ist halt etwas, was natürlich bei den Temperaturen dann wiederum, ja, nicht einfach nur das Leben leichter macht, in Anführungsstrichen, wenn man eben nur, in wieder Anführungsstrichen, einen Halbmarathon laufen muss, sondern natürlich einfach eine veränderte Situation in der Intensität mit sich bringt, die auf jeden Fall höher liegt. Das Rennen wird also nochmal anders geraced, als es vorher schon geraced worden wäre. Und das ist an der Stelle nicht so ganz zu missachten, weil das das Risiko dann für ja gravierende Auswirkungen durch die Hitze dann schon größer macht. Ne, Spoiler brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen, aber haben ganz viele sehr gut gemacht, gab die wenigsten Ausfälle und von daher hat das richtig gut funktioniert. Dass die Bedingungen auf jeden Fall durchaus doll waren, das sieht man im Profifeld allein an dem Schwimmen. Und wenn wir uns das Schwimmen im Langener Waldsee einmal ganz kurz überlegen, dann gut, ein typisches Ironman-Schwimmen gibt es sowieso nicht, aber in dem Fall ist es ein Schwimmen, was im See stattfindet, klar, was also durch den See ja erstmal vermeintlich einfachere Bedingungen mit sich bringt, als jetzt zum Beispiel ein Schwimmen beim Ironman in Lanzarote oder auf Lanzarote oder auf Hawaii zum Beispiel. Und dann ist die Situation in Frankfurt immer recht besonders, weil was das Schwimmen ausmacht, ist einfach sehr viele Richtungsänderungen. Also wir haben extrem viele Bojen, die jeweils mit einer Richtungsänderung einhergehen, weil wir ja quasi den See rausschwimmen, eine Linksbiegung machen, wieder eine Linksbiegung, zurückschwimmen, Australian Exit haben, wieder ein Stückchen rausschwimmen, links, links, zurückschwimmen. Ja, also die grobe Beschreibung der Strecke gerade. Und im Profifeld ist das immer so, dass je mehr Bojen da sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es auch, so ein Feld zu zerreißen. Ja, also wenn man ein guter Schwimmer ist, dann ist die Ambition durchaus nicht ganz klein, dass man versucht, eine Boje zu nutzen, um in irgendeiner Form auch mal eine Attacke zu lancieren. Es liegt einfach schlicht daran, dass wenn um eine Boje geschwommen wird, dann zieht sich das ganze Feld automatisch in die Länge. Man schwimmt ja nicht in Viererreihe um eine Boje rum. Deswegen versucht man das Ganze, oder nicht versucht man, sondern deswegen zieht sich das in die Länge an der Schnur gezogen. Und immer da, wo eine Schnur gezogen ist, reicht dann ein, in Anführungsstrichen vermeintlich schwaches Glied in der Kette aus, um vielleicht auch mal die Füße des Vordermanns zu verlieren. Oh, so dass dann die Lücke aufgehen kann. Und wenn dann die Lücke erst einmal auf ist, dann ist es auch gar nicht so leicht, die Lücke wieder zuzuschwimmen, weil man natürlich sagen muss, mit jeder Richtungsänderung gehen halt auch immer mal ein kleines bisschen die Füße verloren. Und Frankfurt ist deswegen eigentlich prädestiniert dafür, auch durchaus im Schwimmen mal, zu attackieren in irgendeiner Form. Und wenn man sich das Feld von Sonntag anschaut, da sind eine ganze Menge Schwimmer drin gewesen, die das alles machen können. Die so ein Feld auch mal, die Fähigkeit besitzen, so ein Feld auch mal auseinanderzunehmen. Und ich sag mal, das ist ja nicht meist nur das Interesse eines sehr guten Schwimmers, sondern es ist ja vor allen Dingen auch das Interesse in Gedenken an das Gesamtfeld. Will sagen, wenn man da die Chance hat, schon mal einen starken Radfahrer und oder einen starken Läufer ein kleines bisschen zu distanzieren, also schon mal ein paar Minuten rauszuholen, dann kann das etwas sein, was einem das Leben im Nachgang dann leichter macht. Ich werde jetzt nicht jedes Mal die Anführungsstriche rausholen hier verbal, aber ich denke, ist, glaube ich, ungefähr klar, wenn ich sage, dass es das Leben leichter macht, dass das Leben nicht leicht wird, sondern nur ein wenig vielleicht leichter ist als, ich glaube, es ist verständlich. Und was wir in Frankfurt gesehen haben am Wochenende ist, und das war das Feedback von ganz vielen Athleten, mit denen ich gesprochen habe, dass das Wasser so warm war, dass alle sich, ja, ich sag mal ganz vorsichtig, so ein kleines bisschen auf einen Waffenstillstand geeinigt haben in irgendeiner Form. Also man sieht an dem Feld, ne, am Ende die erste Gruppe sind gewesen knapp 25 Leute. Ja, und da sind zwar Abstände, also vom 1. bis zum 25. liegen schon gut 25, 30 Sekunden dazwischen. Das liegt aber einzig und allein daran, dass das Feld eben so in die Länge gezogen ist. Also das ist immer noch mehr oder weniger eine Gruppe. Da gibt's kaum zeitliche Abstände. Und trotzdem ist das Ganze natürlich so in die Länge gezogen, dass man sagen kann, ja, da läppern sich auch mal 30 Sekunden vom 1. bis zum letzten. Aber das ist natürlich sehr überschaubar. Das ist ja irgendwas, was man in T1 schon dann zeitlich auch wieder aufholen kann. Und je nachdem, wie das Radfahren dann startet, eine Geschichte ist, die sich ganz schnell beim Radfahren egalisieren lässt. Und so eine 25-Mann-Gruppe als richtig guter Schwimmer mit Ambition, die will man eigentlich nicht unbedingt haben. Da sind normalerweise Athleten drin, die so gut schwimmen können, dass man sagen würde, beispielsweise einen Gustav Iden oder einen Magnus Ditlev, das sind extrem starke Radfahrer in diesen Tagen. Ich weiß, die beide so in einem Satz zu nennen, kommt, also bei den extrem starken Radfahrern, hört sich vielleicht im ersten Anlauf ein kleines bisschen untypisch an, weil man einen Magnus Ditlev immer stärker einschätzen würde als einen Gustav Iden, so aus der Historie. Aber wenn man sich die letzten wenigen Monate anguckt, und sich zum Beispiel anschaut, wie ein Gustav Iden in Texas Rad gefahren ist. Das war eine absurd starke Leistung auf dem Rad. Und genau das Gleiche hat er am Sonntag in Frankfurt auch bestätigt. Ja. Und man weiß auch, dass Gustav beim Schwimmen sehr gut ist, zweifelsfrei, aber nicht zu den allerbesten Schwimmern gehört. Und für gewöhnlich ist das so eine Geschichte, bei der man sich schon wünscht, dass man zumindest ein wenig Abstand hat in Form von vielleicht 1-2 Minuten, dass man sagen kann, wenn dann dieser starke Radfahrer kommt, dann hat er zumindest mal 10-20 Kilometer gebraucht, bis der auf die Gruppe aufgefahren ist, um ja vielleicht auch sich in dem ersten Moment schon mal ein kleines bisschen austoben zu müssen, um dann nicht wegzufahren. Wenn der mit der ersten Gruppe aus dem Wasser rauskommt, dann kann ziemlich genau das sein, was am Sonntag in Frankfurt passiert ist. Es gehen 25 Mann auf die Runde, natürlich ein kleines bisschen verteilt, aber das war sinngemäß die erste Gruppe. Und wenn man sich dann anschaut, was dann passiert ist, dann stellt man schnell fest, dass schon auf den ersten Kilometern, also namentlich gesprochen bei Kilometer 23 zum Beispiel, war das ganze Feld schon deutlich zerteilter. Da ist der Abstand vom 1. zum 23., wenn ich den mal einmal gerade nehmen darf, der liegt schon weit über einer Minute. Und wir haben auf jeden Fall schon eine erste richtig große Gap zwischen ja so fast der ersten Gruppe, die sich bildet, und der, wenn man so möchte, der restlichen Gruppe, um das mal so ganz vorsichtig zu sagen. Da gibt es teilweise Abstände nach den ersten 10-12 Leuten, die dann schon eher so bei 5-10 Sekunden liegen, wo man schon sagen muss, 20-Meter-Regel hin oder her, ja. Aber so 10 Sekunden Abstand will man nicht haben. Das ist dann keine 20-Meter-Regel mehr, sondern das ist vielleicht gerade eine Ausdifferenzierung in der ganzen Renndynamik, weil sich dann die Gruppe so ein bisschen zu teilen droht. Und haken wir das Schwimmen ab. Was ich damit sagen wollte ist, ich habe mit vielen Age-Groupern gesprochen, die auch alle gesagt haben, mein Gott, war das warm im Wasser. Und das haben die Profis genauso gesagt. Und die haben alle gesagt, boah, das ist so warm, dass ich Schwierigkeiten habe, jetzt hier all out zu gehen, sage ich mal, und das letzte bisschen zu riskieren, weil auch die Angst hatten, ein Stück weit zu überhitzen. Ja, also das vielleicht einfach so für den Hinterkopf. Das Radfahren geht los. Wie gerade schon gesagt, die Gruppe zerteilt sich relativ zeitnah. Oder zumindest merkt man, dass da eine große Dynamik drin ist. Ganz markanter Punkt ist so Kilometer 30 gewesen, bei dem es vorne eine 8-Mann-Gruppe gegeben hat und danach der Abstand schon knapp über 20 Sekunden gelegen hat. Also aus 25 Leuten wurden 8. Und das Ganze war vollkommen anders aufgeteilt. Also Gustav Iden, mein Beispiel von eben, kommt als, glaube ich, 24. oder 25. aus dem Wasser, ist also so mehr oder weniger letzter Vorletzter in der ersten Gruppe, schafft es dann aber, sich sehr schnell nach vorne zu arbeiten und vor allen Dingen vorne das Tempo mitzubestimmen. Ja, und bei Kilometer 30 an zweiter Position zu sein, also quasi vorderste Platzierung in der vordersten Gruppe. Und da geht so der Zug, dass die Gruppen sich auch sofort zerteilen. Und wie gesagt, von 24, 25 Leuten, zwei Drittel dann entsprechend diese erste Gruppe nicht mehr halten können. was nicht immer nur, das darf man bitte nicht falsch verstehen, was nicht immer nur rein mit der Leistung zu tun hat, sondern was halt ganz, ganz viel einfach Renndynamik ist. 20-Meter-Regel plus durchaus nicht die allerleichteste Strecke durch Frankfurt durch, die erfordert eine gewisse Aufmerksamkeit und so weiter. Dann auch da wenig Überholmöglichkeit. Ja, gerade wenn eben da so eine große Gruppe ist, dann ist es halt echt schwer, von Position 18 mal schnell an 8 zu fahren, weil das bedeutet, man muss in irgendeiner Form 10 Leute überholen mit den entsprechenden Sicherheitsabständen in der vorgegebenen Zeit und so weiter. Also das ist wirklich, wirklich eine schwierige Aufgabe. Umso wichtiger ist es, dass ich dieses Radfahren aufnehme und mich in einer der vorderen Positionen befinde. Umso krasser ist es eigentlich, dass ein Gustav Iden an 25, 24 aus dem Wasser kommt und sich dann in kürzester Zeit so sehr nach vorne arbeitet, dass er da das Heft des Handelns durchaus in der Hand hat. Und das sind so Kleinigkeiten, die kann man eigentlich gar nicht hoch genug bewerten. Das ist einfach extrem gut gemacht von einem Kaspar Stornes, von einem Gustav Iden zum Beispiel, die es da schaffen, einfach zum einen sehr gut zu schwimmen, ja, auch vorne die Gruppe zu halten, sich damit aber nicht zufrieden zu geben, sondern dann auf schon den ersten Kilometern dafür zu sorgen, dass eine ganz gesunde Selektion stattfindet, die dann wiederum das Leben teilweise auch leichter macht. Ja, man will die auch am Anfang, weil man will eben diese Unübersichtlichkeit durch die große Gruppe gerne auch ein kleines bisschen auflösen. Ja. Vielleicht mal so eine kleine Hausnummer zu nennen, also gerade so am Anfang, ich kann ein bisschen erzählen von Jan Strattmann und habe mir die Leistungsdaten angeguckt, habe die auch so ein kleines bisschen verglichen, um euch mal eine kleine Hausnummer zu geben, wie so die grobe Vergleichbarkeit ist der Distanzen. Gerade so auf den ersten 20 Kilometern, 30 Kilometern, muss man sagen, ging es im Feld richtig rund. Ja, also der vermeintliche Waffenstillstand, von dem ich eben gesprochen habe beim Schwimmen, der war beim Radfahren auf gar keinen Fall da. Da war wirklich von vornherein das Messer zwischen den Zähnen. Da sind Momente bei, wo für 90 Sekunden lang 430 Watt gefahren werden muss, bei in dem Falle knapp 74 Kilogramm Körpergewicht. Ja, also wenn man sich das runterrechnet, dann ist man so ganz geschmeidig irgendwo so bei auf jeden Fall oberhalb 4,6 bis hin zu 4,8 Watt pro Kilo Körpergewicht. Und das jetzt auch nicht für 20 Sekunden, sondern schon auch gerne mal für 60, 90 Sekunden und so weiter. Also schon eine richtige, richtige Aufgabe, vor der man da steht. Viele Belastungswechsel, durchaus hektischer, weil eben viel Überholmanöver, weil es auch dann extrem wichtig ist, sich nicht nach hinten durchreichen zu lassen. Weil je weiter hinten man ist, desto größer auch der Ziehharmonika-Effekt. Also jedes Mal, wenn jemand dann eine Kurve nicht ganz so schnell nimmt, der vor einem fährt, dann ist der dahinter auch so, dass er die nicht ganz so schnell nehmen kann und die Ziehharmonika zieht sich dann durch. Ne? Und das wird immer schlimmer von schlimmer und schlimmer von Athlet zu Athlet zu Athlet in dem Falle. Und wenn dann einmal die Lücke auf ist, ja, dann ist das Problem groß. Und da sieht man auf jeden Fall, dass eine ganze Menge Leute ein großes Interesse daran gehabt haben, das Feld auf den ersten, ja, sagen wir mal 30, 40 Kilometern beim Radfahren zu sortieren, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Dynamik, die sich da hergestellt hat, die hat sich auch nicht mehr ganz groß verändert. Also was passiert ist, so im weiteren Verlauf des Rennens, ist zum Beispiel Magnus Ditlev aus der zweiten Gruppe, der auch relativ weit hinten war beim Schwimmen, dann relativ weit nach vorne gefahren und ist wieder in diese erste Gruppe reingefahren. Wenn Magnus das macht, dann geht das immer auch ein kleines bisschen damit einher, dass vielleicht noch ein, zwei Leute mitkommen, viel mehr aber auch nicht. Und das ist so die, ja, schon fast die einzige größere, ich nenne sie mal Restrukturierung in irgendeiner Form, die bei dem Rennen stattgefunden hat, die jetzt nochmal dafür gesorgt hat, dass Athleten, die von am Anfang nach hinten raus zurückgefallen sind, vielleicht nochmal nach vorne gekommen sind. Und ansonsten ist die Gruppe dann gesetzt. Und wenn die einmal gesetzt ist und gut funktioniert, was ja alleine daran liegt, dass da in dieser angesprochenen Achtergruppe bei 30 Kilometern 8 sehr gute Radfahrer sind, dann passiert da auch nicht mehr viel. Wenn die gut funktioniert, dann ist das eine Sache, gerade in Frankfurt, bei dann doch welligerem Terrain, technisch auch nicht der leichtesten Strecke, muss man sagen, weil es ist halt schon, also es ist als Europäer immer nicht ganz so einfach einzuschätzen, aber wir sind natürlich im Frankfurter Hinterland schon auch irgendwie auf dem Land unterwegs. Da gibt es ein paar Ortsdurchfahrten, da gibt es Kreisverkehre, da gibt es Abbiegungen und so weiter. Das sind alles Dinge, die man beim Ironman Texas zum Beispiel nicht vorfindet. Ja, da geht's einfach relativ stumpf geradeaus, da kann nicht allzu viel schief gehen. Und so die Strecke ist jetzt halt für einen Europäer ganz normal. Sobald wir dann jetzt irgendwie uns Leute anschauen, die vielleicht aus dem nordamerikanischen Raum kommen, nicht immer ganz so leicht. Ja. Genau, und dann ja, geht die Pace eigentlich so weiter, vielleicht mal so als Vergleich, um in im vorderen Bereich des Rennens vom Rad zu steigen nach diesen 125 Kilometern, brauchte es im Durchschnitt so eine Leistung von ungefähr 4,4, 4,5 Watt pro Kilo Körpergewicht. Ja, also so für den, wie gesagt, 74, 75 Kilo Athleten geht das dann so in Richtung, dass die 320, 330 Watt so um und bei plus minus 15 Watt, also 5%, je nach Abschnitt, gebraucht werden. Und die große Herausforderung ist jetzt natürlich nicht nur das Wetter, ne, klar, also beziehungsweise die Temperatur, sondern vor allen Dingen auch, dass natürlich Durchschnitt immer nicht so ganz einfach zu greifen ist. Also will sagen, es braucht zwar 4,5 Watt pro Kilo Körpergewicht im Durchschnitt, aber was die Sache natürlich noch schwieriger macht, ist, dass gerade in den ersten Kilometern das Rennen einfach sehr, sehr unruhig ist. Und Durchschnitt, ne, klingt immer so repräsentativ, sage ich mal. Gleichzeitig muss man sich überlegen, Durchschnitt ist immer nur das Ding da in der Mitte. Ne? Eine Hand auf die Herdplatte, eine ins Eisfach. Durchschnitt grundsätzlich erstmal okay, für beide Hände scheiße. Ja, und das ist immer mein Paradebeispiel dafür, dass ein Durchschnitt zwar natürlich einen guten Überblick gibt und man kann natürlich schon erfassen, dass man erstmal überhaupt eine Leistungsfähigkeit haben muss, die ja so in Richtung, sage ich mal, der... ja, der 5 Watt pro Kilo Körpergewicht an Schwellenleistung geht, um diese Leistung dann über 125 Kilometer im Rennen, also 2 Stunden, was waren es, 45, glaube ich, um und bei, fahren zu können. Und gleichzeitig ist es aber eben nicht nur die absolute Leistungsfähigkeit, sondern man muss auch die Leistungsspitzen fahren können, gerade am Anfang, und man muss diese Leistungsspitzen auch verkraften können. Und dann muss es natürlich noch so sein, dass das eine Leistung ist, die ja energiestoffwechseltechnisch, erinnert euch an letzte Woche, wo ich furchtbar schlecht gemalt habe, aber hoffentlich okay gut erklärt habe, die ja auch in irgendeiner Form dazu führt, dass ich die noch so weit unterhalb meines, letzte Woche, Maximum Lactate Steady State fahre, dass ich sagen kann, mein anaerober Stoffwechsel, der läuft jetzt hier noch nicht überbordend, sondern ich betreibe immer noch eine ordentliche Menge Fettstoffwechsel und schaffe es über signifikante Abschnitte immer noch meine Kohlenhydratspeicher halbwegs gut zu sparen für eben den anschließenden Lauf. Und wenn wir uns die Vergleichbarkeit anschauen zu einem Volldistanzrennen, also die Vergleichbarkeit 125 Kilometer zu 180 Kilometer, dann einfach zwei Vergleiche, gleicher Athlet, dann waren es in Texas so ungefähr 4,2 Watt pro Kilo Körpergewicht plus minus, um vorne rauszukommen. In Frankfurt ungefähr 4,4, 4,5 Watt pro Kilo Körpergewicht. Also schon durchaus von der Intensität her so irgendwas zwischen 5-10% höher jetzt über die verkürzte Streckendistanz, als das bei einem Voll-Ironman der Fall gewesen ist. Inwieweit das jetzt natürlich, klar, auch mit der Strecke zu tun hat, mit dem Rennfeld zu tun hat und so weiter, das, ja, das ist immer natürlich ein kleines bisschen Äpfel mit Birnen, aber ich habe jetzt mal Texas und Frankfurt gedanklich verglichen, weil die Strecken halbwegs vergleichbar sind. Ja, das Schwimmen ist verhältnismäßig leicht, also See immer in irgendeiner Form, hat ein paar Richtungswechsel und so weiter. Ich glaube, ist klar, was ich sagen will. Das Schwimmen in Texas, da war das Wasser kühler und die Selektion auf jeden Fall größer. Ja, das war mein angesprochenes Beispiel von Gustav Iden eben, der in Texas mit der zweiten Gruppe aus dem Wasser gekommen ist. Die erste Gruppe war so, ich erinnere mich dunkel, irgendwie 8-10 Mann vielleicht groß, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Die zweite Gruppe war unter anderem Gustav, unter anderem Christian Blumenfeld. Und Gustav hat gefühlt die zweite Gruppe an die erste rangefahren und die erste konnte machen, was sie wollte. Sie hat es nicht verhindern können, dass auch über einen wirklich langen Zeitraum, also aufgeschlossen haben die erst bei Kilometer 50, 60, Gustav das Tempo bestimmt hat und dafür gesorgt hat, dass sich das wieder zusammenfährt. Also höchst, höchst respektabel an der Stelle. Genau. Die Leistung von... also natürlich allen in erster Linie, aber auch jetzt im Speziellen von Gustav und Kaspar Stornes, die dann am Ende Zweiter und Erster werden, die kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil die sind sehr gut geschwommen, haben es geschafft, die Gruppe zu halten, haben mit 6 anderen für eine Vorselektion gesorgt bis Kilometer 30 und haben es dann nochmal geschafft bei ungefähr Kilometer 100, so, also so 20, 30 Kilometer vor Ende, nochmal eine Lücke aufzumachen. Da war Gurbert, der Franzose nach vorne rausgefahren, Nathan Nathan, wie würde man es französisch aussprechen, verzeiht mir, der ein hervorragendes Rennen gemacht hat, da vorne an der Spitze, gerade beim Radfahren, der schon vorne raus war. Und jetzt darf das keineswegs despektierlich klingen, aber wo jetzt auch keiner unendlich nervös wird von den richtig, richtig guten vorne, weil klar ist, dass man den auf jeden Fall beim Laufen noch holen kann. Also der kann eigentlich nicht so weit rausfahren, dass der das Rennen am Ende gewinnen kann und da zum Beispiel den Norwegern den Sieg wegnimmt. Was dann aber Gustav und Kaspar zusammen mit Jamie Riddle machen, ist halt einfach fabelhaft, da nochmal eine Lücke aufzutun und am Ende ja einen Abstand zu haben nach vorne. Ich glaube, ganz gesund von einer Minute bis anderthalb Minuten. Also irgendwas, bei dem klar ist, dass man das beim Laufen auf jeden Fall sehr zeitig auch egalisiert. Jetzt wirklich gesprochen hin zum Sieg. Ja, ich möchte keine Leistung in irgendeiner Form zu 0,0% schmälern. Genau. Und dann aber vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Abstand nach hinten nochmal 2 Minuten anwächst. Also auf die Gruppe um Jan zum Beispiel, aber auch um die Gruppe um Vincent Louis und auch um die Gruppe auf Antonio Benito Lopez, den man in solchen Rennen dann gerade beim Laufen auch nicht vergessen darf, der am Ende herausragender Dritter wird und wie ich finde einfach ein fabelhaftes Rennen eigentlich abliefert. Und genau, dann geht das Ganze auf die Laufstrecke und ja, dann muss man schon sagen, dass, also meine Wahrnehmung jetzt ganz persönlich, dass dann so ein Kaspar Stornes auch in seiner eigenen Liga läuft. Also der läuft ja dann den Halbmarathon nochmal 2 Minuten schneller, als zum Beispiel ein Gustav ihn läuft. Und wenn man das gesehen hat, wie der das gemacht hat, also wie kontrolliert der das läuft, wie an der Schnur gezogen, wie schnell das aussieht und so weiter. Also das fand ich am Sonntag, wie so häufig, wieder höchst respektabel. Hat mich so ein kleines bisschen auch an die Performance in Nizza letztes Jahr bei der Ironman WM erinnert. Ja, das ist einfach wahnsinnig toll zu sehen. Und dann muss man sagen, finde ich, für alles, was dann danach kommt, dann kommt ein Gustav noch, der auf jeden Fall auch ein ganz, 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 ganz starkes Rennen macht. Und dann kommt ja schon die Gruppe mit Antonio zum Beispiel, die ja da so diese 3, 3,5 Minuten Rückstand hatte. Und es sind halt nur 3,5 Minuten und am Ende ist halt der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 10 nicht mal 8 Minuten. Zwischen Platz 2 und Platz 10 sind es nicht mal 6 Minuten. Es ist also schon echt ein richtig, richtig enges Rennen gewesen. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Ironman-Abständen, weil das Rennen, klar, natürlich deutlich verkürzt ist. Aber man sieht halt da auch echt ganz gut, dass das dann von der Intensität her, auch wenn man sich die Laufzeiten anguckt, deutlich mehr eine Mitteldistanz gewesen ist auf jeden Fall, als dass das eine Langdistanz gewesen ist. Ne? Ganz klar. Also gerade so ein Kaspar Stornes vorne mit einer 1,12 und. Das ist ja nach dem Radfahren und unter den Bedingungen vor allen Dingen mit der Hitze, ja, das ist eine Mitteldistanzzeit und zwar immer noch eine richtig gute bei den Bedingungen. Ne? Also von daher und bei der Strecke vor allen Dingen auch, das sei an der Stelle auch gesagt. Also das ist jetzt natürlich einfach nur anekdotisch von 3, 4 Garmin-Dateien am Ende des Tages, aber die Strecke hatte auch nicht 21,1 Kilometer, sondern schon eher 21,5, 21,6. Also das ist auf jeden Fall ein 1/2 Kilometer mehr, der mal ganz geschmeidig 1,5, 2 Minuten dann, je nachdem, ob es jetzt 600, 500 Meter sind, müßig auch zu spekulieren jetzt, aber auf jeden Fall nochmal erklärt, wie die Zeit zustande kommt und dass das auch eigentlich keine 1,12 ist, sondern vielleicht auf einen Halbmarathon gesprochen auch eher eine 1,10, was das Ganze natürlich nochmal deutlich, deutlich krasser macht. Also in der Hinsicht ganz fantastisch. Ich hatte viel Spaß bei dem Rennen. Das war fabelhaft zu sehen, was da vorne für Leistungen abgeliefert wurden. Es war wie immer schön in Frankfurt zu sein, auch wenn ich nicht gerne in Frankfurt bin, weil das alles andere als meine Lieblingsstadt ist. Aber was ich schon sehr beeindruckend finde, das will ich an der Stelle sagen, ist halt wirklich die Stimmung da vor Ort. Also es ist schon auch sehr bemerkenswert, dass da so die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer sich auch nicht davon abhalten lassen, auch bei den Temperaturen und so dahin zu gehen. Da sind so viele tolle Stimmungsnester und der Support und so weiter. Also einfach absoluter Wahnsinn. Wirklich, wirklich immer toll zu sehen. Und ich habe angekündigt, noch eine kleine persönliche Sache loszuwerden. Und das ist also nicht persönlich in Bezug auf mich natürlich, sondern etwas, was mir so, ich habe mir da noch am Sonntag auch lange Gedanken drüber gemacht, auf dem Weg nach Hause und so weiter. Eine Sache, die man bei, in Gedenken an Kaspar und Gustav, die man vielleicht in dem ersten Moment sieht man die nicht unbedingt. Ich möchte das aber gerne nochmal irgendwie so ein kleines bisschen hervorheben. Also, was man sieht jetzt von Sonntag ist, und als Außenstehender ist man fast geneigt zu sagen, na klar, die Norweger gewinnen. Also Kaspar gewinnt, ist der Ironman-Weltmeister aus dem letzten Jahr. Der gewinnt das ganze Ding vor Gustav, der letztes Jahr bei der Ironman-WM was war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei, unter den ersten dreien. Und man ist ja so ein bisschen geneigt, das einfach als schon fast Selbstverständlichkeit anzunehmen, weil die Jungs so gut sind und weil die auch in Texas schon überragend gewesen sind. Also wirklich auch über Kaspern noch überragender als Gustav, auch wenn ich hier bei den ganzen Superlativen gar nicht weiß, wie ich die dem Einzelnen zuordnen kann, weil das einfach wirklich, wirklich fabelhaft ist. Ich finde persönlich, das Besondere daran ist aber, dass wenn man sich den Verlauf der Karriere der ja noch echt jungen Athleten aus den letzten 5, 6, 7 Jahren so anschaut, dass bei all den tollen Erfolgen, bei all dem Glitzer und Glamour und Co., was man so sieht und der guten Stimmung und der riesigen Anerkennung, die bekommen für all das, was die geleistet haben, jetzt in kürzester Zukunft, darf man immer nicht vergessen, auch wie die letzten Jahre gelaufen sind. Und das, wie ich finde, beeindruckendste ist ja, wie offensichtlich geduldig die sind, bis dann die großen Erfolge kommen, wie die auch es geschafft haben, mit Rückschlägen umzugehen und wie auch an den beiden, die da ganz vorne sind, die auch letztes Jahr in Nizza vorne waren, die auch dieses Jahr und nicht nur in Nizza, auch bei der 73-WM dann ganz vorne waren, die auch dieses Jahr mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit auch bei der 73-WM und auch beim Ironman of Hawaii irgendwie weit vorne landen werden. Und ich finde immer diese Selbstverständlichkeit, die führt leider manchmal dazu, dass man so ein kleines bisschen den Weg dahin vergisst. Und der Weg dahin ist für die beiden alles andere als linear steil bergauf gewesen. Ja? Wenn wir uns Kasper angucken, dann war ja so Kasper in den letzten 6, 7, 8 Jahren so, ja, so ein Stück weit gefühlt der dritte Norweger im Bunde. Also es gab Christian und es gab Gustav. Und Christian und Gustav sind jeweils Ironman-Weltmeister geworden. Christian in St. George, Olympiasieger natürlich sowieso auch noch. Gustav auf Hawaii in 2022. So, und Kasper war immer so ein bisschen der Dritte, der war mit dabei und so weiter. Aber der ganz große Durchbruch, der ist halt nicht unbedingt da gewesen. Und trotzdem haben die drei das ganz viel auch zusammen gemacht und so weiter. Und haben da irgendwie schon fast in guten wie in schlechten Zeiten irgendwie auch die Verbindung gehalten. Und dann gab es für Kasper auch Jahre, die durchaus gerade so nach dem Wechsel von der ganzen Kurzdistanz hin zur Mitteldistanz und Langdistanz, die ja wahrlich nicht einfach gewesen sind. Also wenn man sich so die Jahre anschaut um Covid rum und auch die Jahre noch nach Covid-Zeit, dann muss man sagen, dass das Tableau dann jetzt da nicht so aussieht, als dass das irgendwie schon den vollen Erfolg vorausgesagt hat. Das heißt also, das sind auch Jahre gewesen, in denen der Erfolg vielleicht manchmal auch ausbleibt, in denen Verletzungen kommen, in denen Erkrankungen kommen, in denen dann vielleicht auch mal, das darf man alles immer nicht vergessen, auch Sponsorenverträge, die man vielleicht vorher auch ein Stück weit mal gehabt hat, die einem ein wenig Absicherung gegeben haben, dann vielleicht auch erstmal mal wieder wegfallen. Man also vielleicht auch von einem mittleren Wert kommt und erstmal nochmal in ein vermeintliches Loch fällt und sich auch da dann wieder rauskämpfen muss. Und das hat ein Kasper Stornes einfach unglaublich gut gemacht in den letzten Jahren jetzt und zwar wenigen Jahren. Ne? Also wenn man sich das Tableau anschaut, ich habe es mir extra für den Podcast nochmal irgendwie vor Augen geführt und man schaut sich die Ergebnisse an aus den letzten Jahren, dann muss man sagen, in 2023 hat Kasper 73 gewonnen und ansonsten wenige Rennen ins Ziel gebracht. 22 quasi gar nicht. 24 gab's ein gutes WTCS-Rennen in Hamburg sicherlich und einen Sieg in Warschau beim 73. Aber wenn man das jetzt heute in den Kontext setzt seines Erfolges, dann ist das ja nicht ansatzweise zu vergleichen. Und das war noch 2024. Und wenn man sich dann 2025 anguckt, Dritter beim Ironman in Frankfurt, Zweiter Ironman 70.3 in Perdax und Ironman-Weltmeister in Nizza und noch Dritter bei der Ironman 73-WM in Marbella. Und das ist natürlich der absolute Durchbruch. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, vorher ging das alles andere als bergauf. Und warum ich das auch so besonders finde, ist, weil man über Gustav genau das Gleiche sagen kann. Gustav hat seinen ersten extrem großen Erfolg 2019 gehabt, als er Ironman 70.3 Weltmeister geworden ist in Nizza. Und ist ja nochmal Weltmeister geworden in 2021 über die 70.3-Disziplin und dann 22 Siege auf Hawaii. Und dann ist man schon Doppelweltmeister auf der Mitteldistanz plus Weltmeister auf der langen Distanz. Und dann ist halt auch der Erwartungsdruck genau so, entsprechend der Ergebnisse. Und dann erwartet auch jeder von einem, dass man da richtig gut unterwegs ist. Immer. Logisch. Und das ist zweifelsfrei keine Kleinigkeit. Und mit dem Druck will man erstmal umgehen. Und man sieht dann bei Gustav auch ganz gut, dass es Phasen gegeben hat, in denen es dann auch mal schwieriger wurde. Und wenn ich jetzt von Phasen spreche, dann muss man schon fast sagen, das ganze Jahr 23 war eine Phase, in denen es dann geprägt, wie gesagt, von Verletzungen, Erkrankungen, auch ein paar private Herausforderungen und so weiter, natürlich wirklich extrem schwierig war, diese Leistung aus den Vorjahren zu bestätigen. Und dann 2024 war das Jahr okay, ja, sagen wir mal, da wurden wieder Rennen gemacht, aber auch zum Beispiel als quasi amtierender Weltmeister Hawaii, dann zurück nach Hawaii zu kommen, 23 war ja in Nizza die WM, um da dann nicht zu finishen, ist auch alles andere als leicht. Und wenn wir uns überlegen, was das dann braucht, um nach solchen Erfolgen schon mal irgendwo so die absoluten Höhen geflogen zu haben und dann aber auch wieder ein, zwei Jahre gehabt zu haben, in denen das alles andere als vergleichbar erfolgreich gewesen ist. Und da dann nochmal rauszukommen, um dann jetzt 2025, ne, letztes Jahr Zweiter zu werden in Nizza, Vierter zu werden in Frankfurt, Dritter zu werden in Oceanside und so weiter. Also wirklich dann hervorragende Ergebnisse abzuliefern und ja 2026 bisher wirklich auch extrem stark unterwegs zu sein mit dem zweiten Platz jetzt am Sonntag. Das finde ich persönlich schon richtig, richtig stark. Und ich wollte das einfach, ja, es war mir ein persönliches Anliegen, den Teil der Medaille auch mal ein kleines bisschen zu beleuchten, weil am Ende ist das eine Sache, die Jungs ja auch absolut menschlich macht und bei denen dann deutlich wird, dass auch die mit Herausforderungen zu kämpfen haben, so wie ihr alle da draußen auch in irgendeiner Form. Natürlich jetzt nicht, um den Marathon hinten drauf in 2:30 zu laufen. Wir kämpfen nicht mit Herausforderungen, die uns dazu befähigen müssen, das am Ende zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Sport als solcher für jeden auch immer irgendwie eine Form der Einordnung. Eine Form der Einordnung von, wie passt jetzt der Sport in mein persönliches Leben, in meinen Alltag, neben meinen Beruf, neben meine Familie und so weiter. Und jetzt darf man sagen, der Profisportler, der kann sagen, das ist mein Beruf, ja, okay. Aber Beruf heißt ja auch nicht einfach, ich kriege hier monatlich einen Check und kriege mein Gehalt überwiesen und der Rest läuft. Der Profisportler ist beruflich ein Solo-Selbstständiger, der sich größtenteils ganz alleine aufstellen muss. Ja, der ist in irgendeiner Form ein Selbstständiger, der angewiesen ist auf externe Dienstleister. Und diese externen Dienstleister sind sowas wie Coaches, Manager, Therapeuten, was auch immer, was alles möglich, Trainingskollegen etc. Und der Athlet selber ist der, der im Mittelpunkt steht und der das auch ein Stück weit erstmal bewältigen muss, so ein Team zu haben, das am Laufen zu halten und so weiter und da die richtigen Leute auszuwählen etc. Und das ist eine riesengroße Herausforderung und die geht auch damit einher, so wie bei Kasper und Gustav, dass es auch mal Jahre gibt, in denen es eben nicht so leicht ist, oder nein, in denen das auch sehr schwer ist, mit diesen Herausforderungen umzugehen und vielleicht auch mal wenig bis nicht erfolgreich zu sein. Und das ist ja dann die Frage, die sich stellt, wie wir eben, nun jetzt wir alle sinngemäß, ich mach's mal ein bisschen pathetisch an der Stelle, aber wie wir alle dann mit solchen Herausforderungen umgehen. Und das kann jeder für sich ein kleines bisschen selber überlegen. Und nochmal, natürlich kommen wir nicht alle davon, dass wir mal irgendwie Ironman-Weltmeister gewesen sind und dann die Herausforderungen haben. Aber meine Kernbotschaft ist, wir sitzen alle irgendwie im gleichen Boot. Das ist alles irgendwie menschlich erstmal. Jeder kämpft mit seinen eigenen Herausforderungen und jeder hat den Sport als so eine Art, ja, ich nenne es mal Einordnung. Na klar, gibt es irgendwie in irgendeiner Form einen gewissen Vergleich. Der muss gar nicht zu anderen sein. Es reicht auch, wenn es der Vergleich zu einem selber ist. Wie fit war ich mal damals? Wie fit möchte ich sein, um meine Ziele zu verfolgen und so weiter? So, und ich fand es auf jeden Fall fantastisch zu sehen, dass die beiden das am Wochenende ja so vermeintlich selbstverständlich erledigt haben. Und ich glaube, wenn man den Blick hinter die Kulissen hat, ich es ja zumindest bei Gustav ein kleines bisschen haben darf ab und zu, dann darf man sagen, das ist alles andere als selbstverständlich. Und da steckt eine Menge Herausforderung hinter und eine Menge Bewältigung und eine Menge Lernen und Erfahren und ja und daran anpassen. In diesem Sinne, das war mein Take zum Ironman Frankfurt heute. Augen nach Rot. Das Radfahren in Rot wird ganz anders werden. Ich freue mich sehr drauf. Meine Hoffnung ist das pure Chaos. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne, weil mit Rico Bogen, Sam Laidlow, Jonas Schomburg, also natürlich Kandidaten da sind, die so ein Rennen ja in jeglicher Hinsicht ohne Rücksicht auf Verluste durcheinanderwirbeln können. Schon beim Schwimmen und dann natürlich auch noch beim Radfahren weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das am Sonntag gibt. Freue mich drauf. Genau, und wünsche euch allen auch ganz viel Spaß und natürlich auch bei jeder anderen Sache, die ihr am Wochenende vorhabt. Tour de France Start. Oh, toll, endlich wieder Tour de France. Genau, in diesem Sinne, habt einen schönen Donnerstag. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.